Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Christina Pluha.
Wenn man eine Aufnahme von Ihnen hört, von Ihrem Ensemble La Pechata, was Sie leiten und durch dick und dünn geführt haben schon, glaube mehr durch dünn und Triumphe, weiß man sofort, wer da spielt, auch wenn man den Ansager zum Beispiel nicht gehört hat. Was ist das Charakteristische im Klang, Sound würde man heute vielleicht sagen, was ist das Charakteristische, diese Wiedererkennbarkeit?
Der Ensemblename leitet sich ab von einer Toccata, die Kapsberger geschrieben hat, ein Komponist und Theorbist aus dem 17. Jahrhundert, der eine Toccata geschrieben hat, die heißt Toccata l'Arpeggiata. Und ich habe diesen Namen ausgesucht, weil ich die Gruppe gegründet habe, wollte ich einen Klang erzeugen, der auf dem Zusammenspiel der verschiedenen Klangfarben der Zupfinstrumente des 17. Jahrhunderts basiert. Und zwar mehr Klangfarben als damals zu dem damaligen Zeitpunkt, wie ich das Ensemble gegründet habe, nämlich vor 20 Jahren, üblich war. Das heißt, die Klänge sind also von der Barockharfe über das Salterio, das Cembalo, die Chitarra Battente, die Barockgitarre, die Theorbe, die Erzlaute und andere Lauten und Gitarrenarten noch, die wir verwenden, die sozusagen einen Klangteppich bilden, über dem dann die Sänger bzw. die Soloinstrumente singen, spielen oder eben auch improvisieren. Und ich denke, dass dieser Sound, dieser Klang sehr charakteristisch für uns ist. Also zwischenzeit hat sich es auch eingebürgert, dass der Basso Continuo auch bei anderen Ensembles etwas reicher besetzt ist als noch vor 20 Jahren natürlich. Aber ich glaube, wir haben einfach auch durch die Spieler, die mitwirken, einen sehr speziellen Sound entwickelt.
Kann es sein, dass durch die Anzahl der Zupfinstrumente, die mitwirken und die Basis von allem sind, was sie spielen und was sie hervorbringen, dass das Ganze schon etwas rhythmischer macht, als man früher Barockmusik zu hören gewohnt war?
Ja, das hat nicht etwas mit den Zupfinstrumenten zu tun, das hat mit der Art des Spielens und mit einem rhythmischen Verständnis der musikalischen Leitung auch zu tun, kann man sagen. Das kommt nicht automatisch durch ein Zupfinstrument, der Rhythmus.
Wie viel Freiheit haben die Musiker und wie viel ist festgelegt? Also die Sänger im Barock konnten ja improvisieren, sofern sie es konnten, aber die meisten werden es gekonnt haben. Und wie ist es bei Ihnen? Wie viel liegt fest und wie viel Freiheit geben Sie Ihren Mitmusikern?
Ja, das ist eine Frage, die man nicht generell beantworten kann, weil das natürlich immer auf die Musik und auf das Stück drauf ankommt, auch auf die Besetzung drauf ankommt. Das heißt, wenn ich in der Besetzung Leute habe, die wirklich improvisieren können, dann lasse ich die Leute auch improvisieren bzw. verzieren. Aber es gibt natürlich auch Werke, wo der Spielraum jetzt nicht sehr groß ist. Ich sage zum Beispiel die Marienvesper, da ist sozusagen die gängige Verzierungspraxis gefragt, aber ja nicht wirklich Improvisation. Während andere Musikstücke, da hat der einzelne Musiker mehr Freiheit.
Die Programme schaffen Sie sozusagen selber. Ich stelle mir vor, dass Sie da in Archiven auftauchen und alte Autografen, alte Handschriften von Noten wälzen, um zu schauen, was kann ich jetzt noch an Neuem bieten, so wie zum Beispiel jetzt kürzlich in Heidelberg eine Barockoper eines deutschen Komponisten namens Schirmann, von dem vorher noch nie jemand gehört hatte.
Ich mache sehr viel Forschungsarbeit selber, also ich delegiere diese Forschungsarbeit nicht, das ist ein wichtiger Bestandteil meiner künstlerischen Arbeit. Die Barockoper von einem relativ unbekannten Komponisten Schirmann habe allerdings nicht ich entdeckt, sondern das ist ein Vorschlag des Theaters Heidelberg gewesen, die mich dann eingeladen haben, diese Oper zu dirigieren.
Aber ansonsten kann man sie schon in Archiven erblicken.
Ja, ich mache meine Forschungsarbeit generell selber. Ja, das heißt, ich bin sehr viel in Bibliotheken unterwegs und das ist etwas, was ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist, richtig, ja.
Als Sie vor 20 Jahren, haben Sie gesagt, das Ensemble gegründet haben, da hat man eine Vorstellung, was könnte draus werden, was sollte draus werden. Ist all das eingetreten, was Sie im Idealfall sich vorgestellt haben?
Naja, wenn man ein neues Projekt gründet, hat man erstmal eine Vorstellung, welche Projekte man machen möchte. Man weiß nicht wirklich, wie das sich in den 20 Jahren, die darauf folgen, entwickeln natürlich. Die Projekte, die ich mir damals vorgestellt habe zu dem Zeitpunkt, die habe ich auch relativ schnell realisiert und aufgenommen. Und der Erfolg kam eigentlich fast über Nacht, kann man sagen, mit den ersten CDs, die wir eingespielt haben. Und das war eine sehr schöne Sache und ist nach wie vor erfolgreich. Und der Erfolg zieht sich jetzt 20 Jahre hin und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich für ein Ensemble. Und von daher bin ich sehr froh drüber, ja.
Wie viele CDs sind es inzwischen? Haben Sie das im Kopf?
Ungefähr eine CD pro Jahr haben wir eingespielt. Das heißt, es werden, glaube ich, an die 20 CDs sein, richtig, ja.
Und für jedes Projekt, was Sie angehen, suchen Sie sich die Musiker zusammen, nicht unbedingt neu zusammen, denn manche sieht man ja in jedem Projekt, die immer mitwirken. Das scheint so ihre Grundband zu sein. Und dazu bitten Sie dann immer andere, je nachdem, wie das Projekt aussieht, was das Projekt erfordert.
Also es gibt tatsächlich eine Stammbesetzung bei Apicata. Es gibt einige Musiker, die sind wirklich auch seit 20 Jahren schon dabei. Und dann gibt es projektbezogen dann immer neue Gäste. Aber die Basis ist schon sozusagen eine sehr kontinuierliche Arbeit mit meinen eigenen Musikern, die sehr lange dabei sind.
Das Projekt, was Sie beim Heidelberger Frühling 2020 zur Aufführung bringen werden, heißt Mediterraneo. Man kann sich ungefähr schon vorstellen, was das bedeutet, aber vielleicht erklären Sie es oder erläutern Sie es, was das Publikum genau da erwartet.
Ja, das ist Musik aus dem Mittelmeerraum, teilweise barocke Musik, teilweise traditionelle Musik. Und wir kommen mit drei Sängern, die auch drei sehr verschiedene Stimmen haben. Und zwar kommt Céline Scheen, ein Barocksopran. Dann kommt Vincenzo Capezzuto, der eine natürliche Altstimme hat und aus Italien kommt. Und dann haben wir noch eine griechische Sängerin dabei, die Katharina Papadopoulou heißt und die das griechische Repertoire singt in einer sehr speziellen und sehr, sehr schönen Art.
Da ist die Rede von Naturstimme und geschulter Stimme.
Naja, Naturstimme und Belcanto-Stimme sind zwei verschiedene Gesangstechniken, kann man sagen. Es gibt natürlich ganz viele Arten, die menschliche Stimme zu verwenden und auch sehr kunstreich zu verwenden. Und natürlich hat eine traditionelle griechische Sängerin nicht dieselbe Vokaltechnik wie eine klassische Sängerin, klassisch trainierte Sängerin. Was jetzt aber nicht heißt, dass, wenn man Naturstimme sagt, dass diese Sänger keine Ausbildung haben. Es ist nur eine andere Art, die menschliche Stimme zu benutzen.
Dann ist die Rede von einem Canto Salentino, der da auch zu hören sein wird.
Das heißt ganz genau genommen Greco Salentino, nicht nur Salentino, weil Salentino ist das Salent in Italien. Aber es gibt eine spezielle Musikart, die heißt Greco Salentino. Das heißt, es ist die griechische Minorität der Population in Italien, die immer noch eine alte Art von Griechisch spricht und die seit vielen Jahrhunderten sich in Süditalien angesiedelt hat. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Kulturmix, denn die Musik ist eigentlich stilistisch 100% italienisch, aber die Texte sind nach wie vor in diesem alten Griechisch, also diese Sprache dort, die heißt Greco. Das ist ein alter griechischer Dialekt und die Musik ist italienisch. Also es hat nichts mit griechischer Musik zu tun, musikalisch, sondern nur der Dialekt.
Und das ist alte Volksmusik auch?
Ja, die haben sehr ähnliche Volksweisen dort, wie die Italiener auch haben. Also auch Tarantellen oder ähnliche Gesänge, die man in Süditalien einfach findet. Also musikalisch ähnelt sich das sehr. Nur wie gesagt, das wird auf Greco gesungen.
Der Mittelmeerraum scheint ja insgesamt eine Fundgrube zu sein für spannende Konzertprogramme. Also die Gegensätze zwischen arabischer Musik und, sagen wir, süditalienischer Musik, die dennoch irgendwelche Gemeinsamkeiten dann oft haben, das scheint wirklich eine Fundgrube zu sein.
Ja, der Mittelmeerraum wurde seit 2000 Jahren circa auch Mare Nostrum genannt. Und das ist natürlich ein alter Kulturraum, wo sich die Kulturen einfach rege ausgetauscht haben. Also man hat den Eindruck, dass der Austausch über das Meer hinweg leichter war als über die Berge hinweg, weil natürlich sehr viel Handel getrieben wurde auch und einfach ein sehr reger kultureller Austausch im Mittelmeerraum stattgefunden hat. Und viele Instrumentenfamilien haben sich dort einfach verbreitet im Mittelmeerraum, die auch den Barockinstrumenten, die wir spielen, sehr, sehr ähnlich sind. Also man denkt zum Beispiel jetzt an das Ud, beziehungsweise an verschiedene Formen, die es in Griechenland oder der Türkei oder in Nordafrika gibt, die einfach sehr, sehr ähnlich sind von der Klangfarbe zu den Instrumenten, die wir dann in der Barockzeit in Europa verwendet haben. Und das gibt natürlich wiederum einen großen Anreiz, so ein Programm zu erstellen, wo einfach die Instrumente miteinander auch kommunizieren und sehr viel gemeinsam haben.
Zum Schluss nochmal greife ich den Ausdruck Barockinstrumente auf. Sie selber spielen ja ein Instrument, wo, ich weiß es, viele Leute immer staunen. Was ist das für eine Riesengitarre zum Beispiel? Ich weiß, dass sie Theorbe heißt. Interessant sind ja die Saiten, die Sie offenbar nie spielen. Also da gehen Ihre Finger nicht so drauf wie auf die anderen Saiten, die auf dem Hals direkt geführt werden. Was ist das für ein Instrument?
Ja, eine Theorbe ist sozusagen eine, auf Deutsch heißt das eine Langhalslaute. Die Laute gibt es seit dem Mittelalter im europäischen Kulturraum. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der Laute dann ein zweiter Hals zugefügt, der sehr lang ist, damit man eben sehr tiefe Bassnoten spielen kann, die man dann um 1600 dazu verwendete, Sänger zu begleiten. Da gab es bekanntlicherweise ja den großen Umbruch in der Musikgeschichte um 1600, wo das Recita Cantando, also sozusagen die Grundlage der Oper, erfunden wurde, wo ein Sänger einen Text rezitiert hat und vorzugsweise nur von einem einzigen Instrument begleitet wurde, und in der Regel war das eben die Theorbe. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Renaissance-Laute noch halb so groß war wie die Theorbe. Die Renaissance-Laute hatte einen Knickhals, deswegen war sie also eigentlich ein kleines handliches Instrument, kann man sagen. Während die Theorbe bis zu 2 Meter oder länger als 2 Meter lang sein kann. Und das macht dann natürlich auch immer einen Eindruck für das Publikum, welches so ein Instrument noch nicht gesehen hat, das stimmt natürlich. Aber die langen Basssaiten werden auch nur immer gespielt, wenn so zum Beispiel in der Begleitung noch ein tiefer Bass dazu gespielt werden sollte. Das ist quasi ein bisschen eine Mischung zwischen einer Harfe und einer Laute, kann man sagen, weil es gibt eine Tonleiter, die man dann mitspielen kann.
Haben Sie das regelrecht studiert, die Theorbe? Sie waren in Basel in der berühmten Schola Cantorum, wo man solche alten Sachen lernen kann?
Selbstverständlich haben wir das studiert. Wir haben alle natürlich jahrelange Ausbildungen im Ausland genossen, um diese Musik fundiert zu studieren. Ich habe angefangen in Holland, dann habe ich in Basel studiert. Also ich glaube, mein Hochschulstudium insgesamt hat 11 Jahre lang gedauert mit dem klassischen Instrument und der Spezialisierung auf alte Musik. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, war mit 26 dann mit 2 Diplomen diplomiert in alter Musik. Und meine Kollegen haben einen ähnlichen Werdegang. Also zur damaligen Zeit, wie ich studiert habe, musste man auch ins Ausland gehen, um sich auf diese Musik zu spezialisieren. Inzwischen kann man das schon auf vielen Hochschulen, auch hier in Deutschland, studieren, aber damals musste man also wirklich zu den spezialisierten Hochschulen gehen, um diese Musik und diese Instrumente zu studieren.
Und wenn Sie reisen mit dem langen Hals, das Instrument geht ja in keinen Kofferraum sozusagen. Was geschieht damit?
Ja, also wie alle Musiker, wenn wir reisen, müssen wir einen Sitzplatz im Flugzeug kaufen, denn man kann Instrumente nicht als Koffer abgeben. Das ist viel zu gefährlich, dann riskiert man, dass man das Konzert nicht spielen kann, weil das Instrument kaputt ist. Also das sitzt neben mir im Flugzeug, das Instrument.
Vielen Dank, Frau Pluha. Bis dann im April zum Konzert. Ja.